Ich möchte, dass wir vor der Predigt nochmal kurz aufstehen und unseren Herrn Jesus um seinen Segen bitten. Herr Jesus, wir möchten uns mit dir und deinem Wort beschäftigen. Ich möchte dich bitten, dass du alleine vor uns stehst, nicht ich, nicht irgendwelche Dinge, die uns beschäftigen, sondern du allein, deine Größe, deine Gnade, deine Herrlichkeit. Wir wollen dir die Ehre geben und vertrauen darauf, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest. Mach unsere Herzen offen und weit. Amen. Ich habe eine gute Nachricht für euch alle, die ihr mir wieder zuhören müsst. Meine Predigt ist zweigeteilt. Vorne gibt es einen großen Teil Einleitung, so wie es nicht sein sollte, und hinten gibt es einen kleinen Hauptteil. Wer möchte, darf bei der Einleitung nicht zuhören. Kann einfach schlafen. Ich sage dann, wann es wichtig wird und wo ihr zuhören müsst. Aber meine Predigt ist die Einleitung in den Galaterbrief. Den möchten wir in Zukunft in den nächsten Wochen miteinander durchgehen. Und ich möchte uns einige Informationen geben, damit wir vielleicht bei den nächsten Predigten schon uns vorbereiten können, einfach ein bisschen Hintergrundwissen haben, dass wir wissen, worum es in dem Brief geht, wie die Predigten einzusortieren sind. Wie gesagt, das Erste kommt die Einleitung über den Galaterbrief. Wer möchte, darf ein Nickerchen halten. Und dann möchten wir die ersten 5 Verse miteinander anschauen und betrachten. Und da bitte ich euch dringend zuzuhören, weil da geht es wirklich ums Gottes Wort und ums Eingemachte, um das Wichtigste in meinem, in deinem Leben und auch im Galaterbrief. Zur Einleitung in den Galaterbrief. Ich habe einige Dinge zusammengetragen. Ich habe mich da so ein bisschen orientiert am Bibellexikon, dem Rienecker Bibellexikon aus dem Brockhaus Verlag und auch an einem Skript von dem Paul Timlin, das ist der Studienleiter der Bibelschule Brake. Bei ihm habe ich einmal eine Bibelstudienwoche über den Galaterbrief besucht und er hat mir das Skript zur Verfügung gestellt und ich habe einige Gedanken da herausgenommen, weil er hat schon diese ganzen Informationen zusammengetragen. Ihr wisst, ich arbeite beim TÜV und nicht Geschichtslehrer ist mein Fach. Deshalb habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht bei anderen und in anderen Gärten gegrast. Der Brief. Es gibt nur wenige Bücher, die so viel Einfluss auf die Christenheit gehabt haben, wie der Galaterbrief. Die so elementar sind für unseren Glauben, wie der Galaterbrief. Vielleicht noch der Römerbrief, aber für unsere Errettung, für unser Heil und unser Verständnis davon ist der Galaterbrief ja einmalig. Der Brief beinhaltet entscheidende Lehre über unsere christliche Freiheit und wurde das Hauptbuch für die Reformation in unserem Land. Der Galaterbrief war das, was Martin Luther bewegt hat. Er nannte es seine Epistel, der er sich vertraut habe. Er nannte sie sogar seine Käthe von Bora, seine Frau. Der Galaterbrief war für ihn unendlich wichtig. Jemand hat den Galaterbrief einmal die Magna Carta der christlichen Freiheit genannt. Im Vergleich zum Römerbrief, der uns zeigt, was das Evangelium ist, zeigt uns der Galaterbrief, was das Evangelium nicht ist. Und natürlich darüber auch, was für uns das Evangelium bedeutet. Gnade, Heil, Heiligung und Freiheit. Das sind die 4 großen Themen, die uns in dem Galaterbrief begegnen werden. Ich betone es nochmal, ihr braucht zwar nicht zuhören, aber Gnade, Heil, Heiligung und Freiheit, unsere christliche Freiheit, unsere Freiheit in Christus, sind die großen Themen des Briefes. Die Rechtfertigung aus der Gnade ist die Basis für eine Verteidigung der christlichen Freiheit und der Antrieb für ein Leben in praktischer Heiligung. Ich finde das einen ganz wichtigen Satz. Die Rechtfertigung aus Gnaden legt die Basis dafür, dass wir Freiheit in Christus haben. Und das wiederum gibt uns den Antrieb, unser Leben in Heiligung zu leben. Das ist die Gedankenkette, die wir immer wieder im Galaterbrief finden werden. Der Inhalt dieses Briefes ist für uns heute genauso aktuell wie damals, als er geschrieben wurde oder zu Zeiten Luthers. Deshalb ist gar nicht wichtig, wann er geschrieben worden ist. Wichtig ist, dass du weißt, du bist Empfänger des Briefes. Er ist für dich und deinen Glauben wichtig. Und trotzdem möchte ich der Vollständigkeit halber noch etwas über Absender, Empfänger und die Zeit sagen, in der er geschrieben worden ist. Es ist gut möglich, dass der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat, ihn als den ersten seiner 13 Briefe geschrieben hat. Es gibt da unterschiedliche Theorien, wohin er geschrieben worden ist und wann er geschrieben worden ist. Da gibt es so die Auffassung, ja, Galatien als Gegend anzusehen oder Galatien als Provinz anzusehen. Daraus haben sich unterschiedliche Theorien entwickelt. Die eine nennt man die nordgalatische und die andere die südgalatische. Und wann die geschrieben worden sind, da streiten sich Leute drüber, die schlauer sind wie ich. Wenn man der südgalatischen folgt, dann ist er ganz früh geschrieben worden als einer der ersten. Dann wäre es so 48, 49 gewesen. Folgt man der nordgalatischen Theorie, dann wäre er 57 geschrieben worden. Also irgendwo zwischen 48 und 57 nach Christus. Die Gemeinden, an die er geschrieben worden ist, war die Gemeinde der Galater, oder? An wen ist der Galaterbrief geschrieben? Der Galaterbrief ist ein Rundbrief. Er ist an Gemeinden in Galatien geschrieben worden. An mehrere. Das wäre so, als würde Bruder Wagentin einen Brief schreiben an die Gemeinden in Bayern, die er gegründet hat. Dann wäre Traunreuth, Traunstein, Burghausen und so weiter angesprochen. Und so ist dieser Brief an verschiedene Gemeinden geschrieben worden, vielleicht an Antiochien, in Pisidien, Ikonium, Derbe, Lystra. Und ich denke, ich schließe mich einer Theorie an, dieser südgalatischen, dann hätte der Paulus die von der ersten Missionsreise von Antiochien, von seiner aussendenden Gemeinde aus geschrieben. Aber wie gesagt, da gibt es auch andere Auffassungen. Jetzt das Wichtigste. Was steht im Brief drin? Also ihr braucht noch nicht aufpassen, der Hauptteil kommt noch. Was steht drin? Wie ist der Brief aufgeteilt? Den Brief kann man einteilen in drei Abschnitte. In den ersten zwei Kapiteln verteidigt Paulus sein Apostelamt und verweist auf seine Autorität. Das, was Paulus den Christen zu sagen hatte, dass sie allein aus Gnaden gerettet wurden und nicht das Gesetz halten musste, war so revolutionär, dass viele meinten, Paulus, ob du überhaupt der Richtige bist, ob das überhaupt stimmt, was du uns sagst, ob du überhaupt ein richtiger Apostel bist, weil in der Liste von den Zwölfen, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren, bist du ja nicht drin. Und Paulus erklärt, warum er Apostel ist und woher er seine Autorität hat, nämlich von Gott. Dann kommen die Kapitel 3 und 4 und hier wird der echte Charakter des Evangeliums dargestellt. Rechtfertigung durch Gnade allein und nicht durch menschliches Halten des Gesetzes. Das war so der Kerngedanke, der die Galater beunruhigt hatte. Und dann kommt der dritte Teil und der zeigt, dass aus dieser Gnade, durch die wir gerettet worden sind, Freiheit folgt. Und diese Freiheit nicht als Anlass fürs Fleisch benutzt wird, um seinen eigenen Gedanken und Lüsten nachzugehen, sondern diese Freiheit soll man nutzen, um in Heiligung zu leben, um so zu leben, wie man Gott gefällt, nämlich zu seiner Ehre. Man könnte auch drei andere Überschriften über den Brief setzen. Die haben mir auch gefallen, die habe ich gelesen. Da heißt es, das erste zwei Kapitel, der persönliche Teil, da wird das Evangelium der Gnade verteidigt. Der zweite Teil, der dogmatische oder der Lehrteil, da wird das Evangelium der Gnade erklärt. Und im dritten Teil, der ganz wunderbar ist, ist der ethische Teil, das Evangelium der Gnade angewandt. Vielleicht, falls du doch noch irgendwie zuhörst, kannst du das mal so auf dein Leben in der nächsten Woche übertragen. Du lebst doch von dem Evangelium. Es wird dir erklärt, es wird dir vorgestellt, es wird dir erklärt und es findet Anwendung in deinem Leben. Gnade. Vielleicht kannst du das mitnehmen und das wünsche ich dir so. Was war Anlass und Zweck? Ich habe das schon angedeutet. Der Galaterbrief wurde ja in eine schwierige Situation hineingeschrieben. Nachdem die erste Missionsreise beendet war, fingen etliche Juden und Judaisten an, die Christen in Galatien zu beeinflussen. Sie verleugneten dabei nicht, dass der Glaube an den Herrn Jesus notwendig ist, aber sie behaupteten, man braucht noch etwas dazu. Man muss selber noch etwas tun. Es ist wichtig, beschnitten zu sein. Es ist wichtig, bestimmte Feiertage zu halten. Paulus sah diesen unheilvollen und leider auch erfolgreichen Einfluss dieser Leute und er stellt dem diesen Brief entgegen. Der Zweck seines Schreibens war, diese Lehre zu widerlegen, indem er das glorreiche Evangelium von Gottes freier Gnade in Jesus Christus betonte. Paulus zeigte in dem Brief die heilsgeschichtliche Bedeutung des Gesetzes. Er sagt nicht, das Gesetz hatte nie eine Bedeutung, sondern er zeigt, welche hat es. Dann zeigt er die Rechtfertigung aus Gnaden. Dann, wie diese Gnade ein Leben in der Nachfolge unter der Leitung des Geistes bestimmt. Und er warnt vor falscher Freiheit, aber ermuntert, die Freiheit richtig zu benutzen. Darüber hinaus bringt er Irrlehren der Juden ans Licht. Er verteidigt sein Apostelamt und er mahnt die Gläubigen, Früchte des Geistes zu bringen. Der Schlüsselvers oder der Vers, der so am wichtigsten im Galaterbrief ist, den könnten wir ja mal alle auswendig lernen. Wir haben ja jetzt 12 Wochen Zeit für die Predigten über den Galaterbrief. Galater 5, Vers 1, da heißt es, zur Freiheit hat Christus uns freigemacht oder befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Zur Freiheit befreit. Galater 5, Vers 1. Es gibt keine Frage im Leben eines Menschen, die so wichtig ist, wie die Frage, wie werde ich errettet? Wie werde ich errettet? Das ist die wichtigste Frage. Davon hängt ab, wo du die Ewigkeit verbringst. Ob das stimmt, worauf du dich verlässt. Ob du dein Leben vielleicht auf eine Sandburg baust. Stell dir vor, jemand käme her und sagt, du brauchst nur etwas glauben und kommst in den Himmel. Da ist doch wichtig zu wissen, stimmt es? Oder habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen, was Wichtiges vergessen und stehe dann irgendwann vor verschlossener Himmelstür? Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Manche sagen, um gerettet zu werden, musst du getauft sein. Oder du musst zu der oder der Kirche gehören. Oder du musst mehr gute als schlechte Werke tun. Du musst konfirmiert werden. Du musst regelmäßig in die Kirche gehen. Du musst am Abendmahl teilnehmen. Du musst hingegeben leben. Du musst einen Glauben haben, der gute Werke bewirkt. Vieles andere wird als Antwort gegeben. Paulus und damit Gott selbst gibt uns im Galaterbrief eine deutliche Antwort auf diese Frage: Wie bekomme ich Heil? Wie bekomme ich Errettung, die vor Gott zählt? Wie gesagt, der Galaterbrief ist eines der wichtigsten Stücke in der Literatur oder eines der wichtigsten Literaturwerke aller Zeiten. Einige Ausleger meinen, dass es der paulinischste Brief wäre oder der explosivste Brief, der überhaupt geschrieben worden ist in der Bibel. In diesem Wort oder in diesem Brief findet man sehr harte Worte, dramatisch, ja revolutionär, explosiv. Neben der Frage des Heils betrachtet er eines der wichtigsten Themen für uns, nämlich Freiheit, christliche Freiheit, Freiheit vor Gott zu leben. Wenn du oder ich heute Mittag ein Schnitzel auf dem Teller haben, dann hängt das mit dem Galaterbrief zusammen. Wenn du oder ich heute Morgen ein Toastbrot mit Schinken gegessen haben, nicht ohne die Lehre des Galaterbriefs. Wenn du heute eine Korthose anhast, die aus zwei Stoffen besteht, oder eine Jeans mit Elastan und Baumwolle, dann hängt das mit dem Galaterbrief zusammen. Dann hängt es damit zusammen, dass Gott uns erklärt hat, wir sind frei von dem Gesetz und wir dürfen. Keiner von uns sitzt heute Morgen hier ohne die Lehre des Galaterbriefs. Etwas ganz Besonderes. Stehe fest in der Freiheit, für die Christus uns frei gemacht hat. Das ist das, was uns der Galaterbrief sagen will. Ich möchte noch ein paar Dinge noch einmal herausstellen, was wir an Lehren finden im Galaterbrief über bestimmte Dinge, die wichtig sind für uns. Der Galaterbrief lehrt uns über Gnade, Heil, Heiligung und Freiheit. Und auf der anderen Seite gibt es dort Dinge, über die er uns belehrt, die sich ganz anders anhören, die aber mit dem ersten zusammenhängen. Er lehrt über Sünde, über Errettung und über Leben für Gott. Über Sünde lehrt er, dass es eine echte Übertretung ist. In Galater 5, Vers 19. Dass es etwas ist, was uns von Gott trennt. Der Galaterbrief zeigt uns, dass für Sünde jemand sterben muss und dass das der Herr Jesus getan hat. In Kapitel 1, Vers 4 findest du das. Und er zeigt, dass wir ein für alle Mal von unseren Sünden befreit worden sind durch das, was der Herr Jesus getan hat. Galater 5, Vers 24. Genauso klar, wie der Galaterbrief die Sünde bezeichnet, bezeichnet er auch das, was Heil ist, was Errettung ist. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 13. Er zeigt, dass du nicht ein gereinigter Mensch bist, wenn du an Jesus glaubst, sondern dass du Kind Gottes bist, dass wir Kindschaft Gottes haben durch Christus. Galater 4, Vers 4 und 5. Er zeigt, dass Christus uns Gottes Gnade gebracht hat, indem er unsere Schuld auf sich nahm. Kapitel 3, Vers 13. Wer so etwas erlebt hat, von der Sündenschuld befreit ist, wird entsprechend leben. Der lebt nicht in einem machtlosen Bereich, frei von Sünde, frei von Gesetz, hurra, ich kann tun, was ich will. Nein, er lebt ein Leben aus Liebe zu Gott. Unsere Rechtfertigung durch Christus verpflichtet uns, ist Basis für ein Leben als Christ. Galater 2, Vers 17. Und wer noch mehr daheim studieren will, der kann in Galater 5, Vers 15 bis 26 lesen, was Früchte sind, die aus einem solchen befreiten Leben erwachsen. Jetzt habt ihr viel Einleitung gehört. Jetzt möchte ich bitten, dass wir alle wach werden, vielleicht kurz die Fenster öffnen und in den Text einsteigen. Einen kleinen Abschnitt möchten wir heute Morgen gemeinsam lesen aus dem Galaterbrief, die ersten 5 Verse. Und jetzt möchte ich euch bitten, alle hellwach zu sein. Wir lesen heute Morgen aus dem Galaterbrief den Gruß. Sagst, wann geht's denn ans Eingemachte? Der Gruß im Galaterbrief ist so elementar, dass man, glaube ich, eine ganze Woche darüber predigen könnte. Und es ist wichtig, dass ihr aufpasst und dass wir, wenn wir uns das nächste Mal begrüßen, vielleicht etwas aus dem Galaterbrief gelernt haben und uns mehr wünschen als alles Gute, sondern vielleicht uns sowas wünschen, wie Paulus den Galater gewünscht hat. Ich lese Galater 1, Vers 1 bis 5. Und ich hoffe, wir sind alle wach. Martin, machst du noch mal das Fenster hier auf? Hinten sind die Fenster auf. Vielleicht hinten auf der Ecke könnt ihr auch noch die Fenster aufmachen, dass wir ein bisschen Sauerstoff noch haben. Paulus beginnt den Brief. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Das ist das, was man oben über den Brief schreibt. Von wem? An wen? Und jetzt geht's los. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße oder herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thema des Grußes und Thema unserer Predigt ist die alles überstrahlende Gnade. Wenn du ein Wort aus dem Galaterbrief behältst, dann soll das sein Gnade. Auch wenn der Galaterbrief ein kämpferischer und manchmal vielleicht etwas harter Brief ist, beginnt er doch mit diesem wunderbaren Thema, das die Grundlage für alle weiteren Ausführungen in dem Brief legt. Das Fundament unseres Glaubens und der daraus resultierenden Lebensstil ist und muss immer Gottes Gnade sein. Das ist nicht nur Grundlage des Briefes, sondern auch Grundsatz für unser Leben. Es ist nicht nur die Basis, auf dem unser Leben steht, sondern auch, wenn man am Ende unseres Lebens einmal schaut, wie könnte man unser Leben zusammenfassen, dann muss da stehen Gnade. Es ist die Essenz, das, was man zusammenfassen kann aus deinem und meinem Leben, Gnade. Will man den Galaterbrief in einem Satz wiedergeben, so muss dieser Satz lauten: allein Gottes Gnade. Paulus stellt den Galatern und damit auch uns in den ersten 5 Versen seines Briefes einige wichtige Wahrheiten über die Gnade dar. Und ich möchte mit uns zusammen 4 Wahrheiten anschauen, und ich hoffe, diese 4 Dinge können wir mitnehmen in unseren Alltag. Das erste ist: Gnade kommt von Gott. Das zweite ist der Wert der Gnade. Das dritte ist der Zweck der Gnade. Und das vierte ist das Ziel der Gnade. Ich fange mit dem ersten Vers an, das ist der Vers 3. Da heißt es: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade kommt von Gott. Gnade und Frieden sind himmlische Güter, sind nicht Dinge, die von dieser Welt sind, sondern das, worüber wir reden, ist das, was wir aus dem Himmel bekommen. Der Jesus sagt mal: euren Frieden lasse ich euch, aber ich gebe euch meinen Frieden, den himmlischen, dazu. Vielleicht sagst du: naja, meine Frau war gnädig, hat mich gestern Fußball schauen lassen. Prima, das lässt Gott dir, aber er will dir mehr Gnade geben, nämlich seine Gnade. Und über die wollen wir heute Morgen reden. Sie sind das Größte, was Menschen je empfangen können. Es gibt nichts Größeres, was du geschenkt bekommen kannst, als Gottes Gnade und Frieden. Und darum hat sich Paulus gedacht: ich kann den Galatern nichts Besseres wünschen als Gnade und Frieden. Und diese Wünsche gehen weit über Gesundheit und alles Gute und viel Erfolg und alles, was du dir selbst wünschst, hinaus. Paulus' Wünsche sind existenziell. Sie haben ewige Substanz. Vielleicht ein Hinweis für dich und das, wie du Leute begrüßt und wie ich Leute begrüßt. Die hier gewünschte Gnade ist das, was Paulus letztendlich seine Identität gab und auch dir. Sie war alles, was Paulus ausmachte und was auch dich ausmachen soll. Er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, wer es mit aufschlagen will, 1. Korinther 15, Vers 10: aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was bist denn? Tüffler? Lehrer? Hausfrau? Pastor? Schüler? Student? Paulus sagt: durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus, du widersprichst dich. Du redest von Gnade und sagst dann: ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Wirfst du jetzt nicht was durcheinander? Gnade ist doch: na, was ich nicht tue, tut Gott halt. Nein, Paulus hatte ein anderes Verständnis von dieser Gnade. Gnade war für Paulus Rohstoff. Stell dir vor, du bist Schuster und hast kein Leder. Bau mal Schuhe. Paulus hat gesagt: ich bin Kind Gottes. Und Gott stellt mir Gnade zur Verfügung, und mit dieser Gnade will ich arbeiten. Merkt ihr, das sind genau die Gedanken, die der Herr Jesus in Lukas 19 ausführt, als er es beschreibt, dass Gott Menschen Pfunde anvertraut und die damit hergehen und wuchern. Und eines Tages kam der Tag, wo der Herr des Landes zurückkommt und schaut: was haben denn meine Knechte mit dem, was ich ihnen anvertraut habe, getan? Und wie gut war der Knecht dran, der die Gnade richtig eingesetzt hatte Und wie ist es dem ergangen, der sie vergraben hat? Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Bin ein Gesegneter, habe 10 Pfund. Und jetzt habe ich damit gearbeitet, mehr als ich alle anderen. Ich habe getan, was ich konnte. Aber das war nicht ich, sondern letztendlich auch Gottes Gnade. Gottes Gnade war für Paulus Rohstoff und Arbeitsmittel, Maschine, in der der Rohstoff verarbeitet wurde. Alles Gnade. Das machte ihn aus. Verstehst du das auch? Gnade und Friede von Gott. Seine Gnade, sein Friede. Das sind nicht Dinge, die dazu da sind, damit du auf dem Kanapee besser schläfst. Damit du morgens aufwachst und so richtig relaxed in den Tag gehen kannst. Das sind die Rohstoffe für einen arbeitsreichen Tag. Für deinen Herrn. Dass du sie einsetzt in dieser Welt. Vers 4. Paulus geht zum nächsten Gedanken. Er schreibt, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Also Gnade von dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Hier schreibt Paulus über den Preis oder den Wert der Gnade. Wie alles in dieser Welt hat der Teufel viele Dinge und viele Begriffe, die Gott uns gegeben hat, verdreht. Ich begnadige dich. Oder ist alles Gnade? Das hört sich oft zu billig bei uns an. Weil wir meinen, Gnade ist ja unbegrenzt vorhanden. Hast gesündigt? Gnade. Passt. Natürlich darfst du jede Sünde bekennen. Natürlich gibt Gott dir das Versprechen, jede Sünde, die du bekennst, zu vergeben. Natürlich ist seine Gnade unbegrenzt. Aber glaub bitte nicht, dass die Gnade deshalb billig ist. Wie viel hat die Gnade gekostet? Den Wert eines Gegenstands bestimmt nicht, wie viel davon da ist, sondern wie hoch der Preis ist. Und was hat Gott zahlen müssen, um dir Gnade zu geben, um mir Gnade zu geben? Sein Sohn hat sein Leben hingegeben. Welcher Preis hätte höher sein können? Gott hat sich das Liebste, was er hatte, vom Herzen gerissen, um dich zu begnadigen. Und darüber hinaus dich zu seinem Kind zu machen, dir Gnade zu schenken, tagtäglich Gnade, die Rohstoff für dein Leben ist. Es ist nichts Billiges, sondern das wertvollste Gut, was es auf dieser Erde gibt. Wenn jemand hergeht und investiert etwas sehr Wertvolles, dann gibt es immer einen Grund dafür. Welchen Zweck verfolgt Gott damit, dass er dir Gnade gibt? Lesen wir weiter in dem Vers 4 in Galater 1. Da heißt es, damit, aha, jetzt wird der Zweck angedeutet, damit er uns Herausreißer, heißt es in der revidierten Elberfelder, und mir gefällt dieser Begriff so gut, herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Dass Gott dir Gnade schenkt, ist keine Laune, hat auch keinen Selbstzweck. Gott setzt seine Gnade ein, um etwas zu bewirken. Um etwas zu erreichen, damit. Er befreit uns nicht von unserer Schuld, um uns in ein bisschen bessere Lebensumstände zu versetzen, um uns ein bisschen netter zu machen, um aus uns ein bisschen bessere Menschen zu machen. Nein, seine Absicht geht darüber hinaus. Ihm schwebt Befreiung vor. Befreiung dadurch, dass er uns herausreißt. Das ist ein ganz starkes Wort. Das ist nicht nur so ein bisschen auf Seite nehmen. Na, er weiß, dass du gefangen bist. Gefangen in dieser Welt, in deinen Lebensumständen. Und er packt dich und reißt dich daraus. Dieses Herausreißen bedeutet zum einen, dass er sehr viel Kraft aufgewandt hat. Wenn du jemanden rausreißt, dann geht das nicht nebenbei, sondern dann musst du dich investieren. Und der herausgerissen wird, naja, den schüttelt's ganz schön, oder? Hat's dich schon mal richtig geschüttelt, wenn du an dich und deine Lebensumstände denkst? Das ist nichts, was so, naja, sich gut anfühlt. Im ersten Moment tut's vielleicht weh, wenn Gott dich herausreißt aus deiner Welt. Was ist deine Welt? Was ist deine Welt? Deine Familie, deine Arbeit, das gute Verhältnis zu den Kollegen, deine Hobbys. Gott will dich durch seine Gnade rausreißen. Hast du dich schon rausreißen lassen? Oder hast du gesagt, naja, ich nehme Gottes Gnade so ein bisschen mit in meine böse Welt rein und da kannst du dich austoben. Gottes Gedanke ist ein anderer. Er reißt dich aus der bösen Welt raus in seine Welt und dort darfst du dich austoben. Merkt ihr, das ist ein Unterschied. Das ist Gottes Gedanke über Gnade. Das ist nichts Kuscheliges, nichts Zärtliches. Da ist Trennung. Trennung durch menschliche Bindungen. Trennung durch Familien, durch Gewohnheiten. Ja, da geht ein Riss. Vielleicht sogar durch dein Portemonnaie. Liebe Geschwister, wir denken gerade über Gnade nach. Nicht über Gericht. Über Gnade. Vergessen wir das bitte nicht. Diese Gnade entspricht Gottes Willen, entspricht seinem Wort und vielleicht nicht unseren humanistischen Gedanken und Vorstellungen. Aber sie ist wahr. Gnade ist, wenn Gott dich rausreißt. Ich habe diese Gnade nötig. Ja, ich bin gefangen in dieser Welt. Und ich habe täglich nötig, dass Gott reißt. Er muss Feste reißen bei mir. Aber dieses Reißen hat ein Ziel. Dieser Zweck der Gnade, uns herauszureißen, hat ein Ziel. Gott reißt nicht, weil er so gerne reißt an dir, sondern er möchte etwas von dir. Sein Ziel steht im 5. Vers. Und damit komme ich zum letzten Punkt unserer Predigt. Da heißt es, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zu guter Letzt nennt Paulus das Ziel der Gnade für unser Leben. Gnade nicht, um es dir besser gehen zu lassen. Gnade nicht, damit dein Wohlleben zunimmt. Deine Gesundheit, dein Glück. Gnade hat das Ziel, Gott zu verherrlichen. Dafür lässt er es dir oft gut gehen. Dafür sendet er dir seine Güte und du darfst dich dran freuen. Ja, er möchte auch, dass du fröhlich bist und glücklich bist. Aber damit bleib nicht stehen. Mit deinem Glück. Geh zu Gott und gib ihm die Ehre. Das ist das Ziel. Es geht darum, ihm, dem Herrn Jesus, die Herrlichkeit zu geben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Ewigkeit zu Ewigkeit heißt durch alle Zeitalter hindurch. Das ist so eine ganz starke Formel. In den Evangelien gibt es diese Formel auch und dort wird sie übersetzt, wahrlich, wahrlich. Wenn der Jesus was ganz Wichtiges sagt. Das Wort ist hier gebraucht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unumstößlich, das muss wahr bleiben. Gott gibt seine Gnade, damit er geehrt wird. Kein Moment auf der Zeitachse, von da, wo die Zeit beginnt, bis zum Ende, darf ohne Ehre Gottes sein. Und damit in deinem Leben und in meinem Leben keine Lücke entsteht, sagt Gott, ich sende Gnade in das Leben von Martin, von Gunnar, von der Silke, vom Klaus oder wem sonst auch immer. Damit ihr was habt, womit mir die Ehre gegeben wird. Merkt ihr, welchen wichtigen Zweck, welches wichtige Ziel diese Gnade hat? Gott weiß, dass wenn wir ihm Ehre geben sollen, das nur über Gnade möglich ist. Deshalb ist es auch verwerflich und absurd, irgendetwas dieser Gnade hinzufügen zu wollen, weil Gott alles getan hat. Weil nur Gnade dazu geeignet ist, ihn zu ehren. Gnade eingesetzt in deinem und meinem Leben. Nichts, was nicht als Rohstoff Gnade hat, wird vor ihm Bestand haben. Es ist schön, wenn du dein Leben einsetzt, um auf der Niederbayern-Konferenz den Kindern das Evangelium zu sagen. Aber der Rohstoff dazu muss Gottes Gnade sein. Wenn es dein eigener Antrieb, dein eigener Wille, deine eigenen Vorstellungen über das, was dran ist, sind, wird das vor Gott keinen Bestand haben. In seiner Ewigkeit soll seine Gnade ihn ehren und nicht das, was du und ich schaffen. Es nützt nichts, ein langes Kleid mit Quasten zu tragen. Es nützt nichts, nur koscher zu kochen. Es nützt nichts, Feiertage zu halten oder sonst wie Dinge zu tun, von denen Gott mal gesagt hat, sie sind gut. Vor ihm allein ist seine Gnade der Grund für seine Ehre, eingesetzt in unserem Leben. Amen.